Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Und ich freue mich auf Walter Grunwald, Architekt und einer der Wiederaufbauer der zerstörten Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, Stadtplaner und Fotograf, Buchautor und Wiederentdecker von Tante Trude und Onkel Fritz. Herzlich willkommen, Herr Grunwald.
Herzlich willkommen, danke Ihnen.
Ihrer Tante Trude und dem Onkel Fritz haben Sie in Ihrem aktuellen Buch »Gehungert haben wir nicht« ein Denkmal gesetzt, denn die beiden waren höchst erfolgreiche Schwarzmarkthändler im Nachkriegs-Berlin. Welche Prägungen haben die Hamstertouren und Schwarzmarktgeschäfte Ihrer Verwandten bei Ihnen hinterlassen?
Sehr viele, weil als Kind war man involviert, wusste natürlich nichts über die Tragweite dessen. Ich hatte eine eigens genähte Weste unter meinem Mantel, wo so Schläuche rein gesteppt waren. Und in dieser Weste war Bohnenkaffee, ungerösteter, der von Berlin nach Halle geschleust wurde. Und wir haben in Halle dann den Bohnenkaffee geröstet.
Das heißt, Sie haben durchaus den Geschäftssinn der Verwandten geerbt?
Ja, zum Teil.
Wir stehen am Ende eines Jahres, das für Sie ein besonderes war, weil Sie nicht nur 80 geworden sind, sondern auch mit dem Buch »Gehungert haben wir nicht« einen Teil Ihrer Lebenserinnerungen herausgebracht haben. Die führen uns ins Berlin der Nachkriegszeit und gewähren einen tiefen Einblick in Ihre Familie, denn in dieser Familie waren so gut wie alle am Schwarzmarkthandel beteiligt. Besonders erfolgreich Tante Trude und Onkel Fritz. Wohin gehörten die im Familiengefüge?
Tante Trude ist die Schwester meiner Mutter und Onkel Fritz ist der Schwager dazu.
Wie haben die geschmuggelt und was haben die geschmuggelt?
Tante Trude hat alles geschmuggelt, wie sie sagte, als ich sie einmal zum Kaffee und Kuchen bei ihr war. Wir haben mit allem geschmuggelt, wo wir unsere Hand drauf kriegen konnten. Ob das die Schwundsätze auf Fleisch oder Gemüse waren, ob das Ost-West-Geldgeschäfte waren. Wir haben mit allem geschmuggelt.
Was für Charaktere waren die beiden?
Lieb.
Das kann ich mir nicht vorstellen. kann man schmuggeln und hamstern, wenn man lieb ist?
Ja, aus dem einfachen Grunde, das eine ist eine Existenz und eine Geschäftssache und das andere ist der kleine Neffe. Und ich bin der kleine Neffe aus Halle, aus der sowjetischen Zone. Uns, in Anführung Trude Fritz, geht es hier gut und den kleinen Neffen wollen wir doch hier was bieten. Mhm. Und ich glaube, ich habe von ihnen das erste Mal in meinem ganzen Leben Schokolade bekommen. Ich kann mich erinnern, dass es, als es das Besatzungsgeld gab, ich von ihnen eine Mark geschenkt bekommen habe. Beide hatten eine große Bulldogge, der war der liebste Hund, den man sich vorstellen kann. Also sie waren absolut liebe Menschen. Das hat nichts damit zu tun, mit welcher professionellen Distanz sie ihren Handel betrieben haben. Also die haben das Leiden gesehen und haben aus dem Leiden auch Nutzen geschlagen.
Das waren die Interviews, die Sie mit ihnen geführt haben, ja, für dieses Buch »Gehungert haben wir nicht«. Wie waren die politisch verortet? Waren das Parteimitglieder, die zwei?
Nein, Tante Trude war nicht Parteimitglied. Die war nicht meiner Frauenschaft, NS-Frauenschaft oder irgendwas. Überhaupt nicht. Onkel Fritz war Parteigenosse. Er war Börsenmakler. Er ist von seinem Chef gedrängt worden, in die Partei einzutreten. Machen Sie das. Wenn Sie das nicht machen, versauen Sie sich die ganze Karriere. Sie werden niemals Börsenmakler im Vorstand werden. Ich bin auch eingetreten. Ich will in den Vorstand kommen. Fritz weigert sich. Sein Vorsitzender sagt ihm, na dann melde ich Sie an. Das hat er auch getan. Mhm. Fritz wollte austreten. Das Ganze ist 1933. Das wäre schon damals ein gefährliches Manöver gewesen. Also war er Parteigenosse.
Und Ihre Eltern?
Mein Vater war Parteigenosse. Mein Vater war überzeugter Parteigenosse. Das kommt ja in dem Buch auch deutlich raus. Ich habe große Konflikte mit meinem Vater gehabt. Nicht nur, weil er Parteigenosse war, sondern auch wegen seiner antisemitischen Haltung. Mein Vater hat in einem jüdischen Bankhaus gelernt und mein Vater ist von dem jüdischen Bankhaus Hamburger als der jüngste Börsenmakler Deutschlands an die Börse geschickt worden. Und er konnte mir seinen Antisemitismus nie erklären. Ich habe immer mit ihm gehadert. Dann hatte ich 2 Jahre Sprechtabu mit ihm. Mhm. Ich habe mich einfach nicht mehr mit ihm gesprochen. Nichts. Und dann bin ich drauf gekommen, ich muss ihn reden lassen. Ich muss ihn nicht ans Kreuz nageln. Und ich habe ihn dann reden lassen, habe nichts unterbrochen. Das war mir egal, was er sagte. Ich wollte es nur auf Band haben, weil ich es eigentlich unglaublich finde.
In welche Zeit fällt das? Also die, erstens die Sprachlosigkeit zwischen Vater und Sohn und dann aber dieses Aufbrechen.
Das war, nachdem ich aus Pakistan zurückkam, also das war 1973.
Ah ja.
Mein Vater ist 73 noch gestorben. Also es war 72 war das Interview, 73 ist er gestorben. Und ja, er war schon sehr krank, krebskrank, aber er war noch voll drauf, also bis zum Schluss. Und hat dann sich eigentlich geöffnet in einer Form, wie sich mein Vater weder mir noch in der Familie gegenüber jemals geöffnet hat.
Der war in Halle an der Saale bei dieser Bank,
ja,
bevor er eingezogen wurde. Ist er denn später ähnlich durchsetzungsstark und unverfroren gewesen wie Trude und Fritz bei diesen Schwarzmarktgeschäften?
Trude und Fritz haben in einer anderen Liga gespielt. Die haben mit Geld, Zigaretten, Gold, Lebensmitteln, en gros und so weiter gehandelt. Ostgeld, Westgeld, gefälschte Couponmarken. Nein, meine Eltern waren, vor allem mein Vater, war ein gewiefter Unterhändler für Schwarzmarktware. Aber das war Kompensationsware, die er, wie er sagt, abgestaubt hat und hat die dann gut umsetzen können. Aber ich glaube nicht, dass mein Vater jemals mit Geld ganz bestimmt nicht gehandelt hat. Mhm. Mit Zigaretten, dafür waren wir nicht in Anführungsstrichen wohlhabend genug. So 10 Stangen Zigaretten, das war so die Größenordnung, in denen da gehandelt wurde. Denn die amerikanischen Soldaten, die das brachten, die wollten Geschäfte machen. Und die wollten nicht 2 Zigaretten verkaufen und nicht ein Päckchen verkaufen. Und das waren dann immer doch Vermögenswerte. Da waren wir draußen vor.
Als der Krieg zu Ende ging, Walter Grunwald, da waren Sie 6 Jahre alt und zusammen mit Ihrer Mutter und den 3 Geschwistern in Tabarz in Thüringen evakuiert.
Ja.
Und, wie Sie vorhin erzählt haben, auch schon mit Hamsterkäufen unterwegs oder mit Hamsteraufträgen
unterwegs. Die Hamsteraufträge, das geht erst in Halle los. Das ist in Thüringen noch nicht gewesen. In Thüringen war auch gar kein Schwarzmarkt, weil wir dort versucht haben, mit einem Stück Brachland uns zu ernähren. Und das waren nur noch Überlebenskünste, da war noch nichts mit Schwarzhandel.
Ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort, Überlebenskünste. Wer nicht mitmachte, der hatte ja kaum Chancen zu überleben. Aber wie konnte es sein, dass Ihre Tante Trude behauptet hat, gehungert haben wir nicht?
Weil sie nicht gehungert hat. Als sie, wie soll ich sagen, stolz erzählte, dass sie mit allem gehandelt haben und es ihr Dicker, der hieß nicht ohne Grund Dicker, mein Onkel Fritz, immer was auf dem Tisch hatte. Und dann, die Szene ist mir unvergesslich, sie lehnt sich nach vorne, schiebt mir ein Stück Kuchen auf den Teller, lächelt und sagt, gehungert haben wir nicht. Und sie sitzt vor mir mit einem, heute weiß man das nicht mehr, Modekostüm vom Haus Horn am Kudamm-Ecke. Das sprengte jede Dimension, in denen ich jemals meine Mutter gekleidet gesehen hätte. Mhm. Wir waren 4. Meine Tante Trude hätte gerne 5 gehabt, aber sie hatte keins. Aus medizinischen Gründen. Und deswegen war ich als lieber Neffe in einer anderen Position, als ich vielleicht gewesen wäre, wenn sie 6 Kinder gehabt hätte.
Wenn man das sich angucken möchte, würde es treffen, zu sagen, die waren von unglaublicher Chuzpe, aber durchdringen vom Stolz auf ihre eigene Anständigkeit?
Ja, unbedingt, unbedingt. Einer der Gründe, warum ich auch das Buch geschrieben habe, war, als ich zurückkam aus USA, ich habe 6 Jahre in den USA gelebt und dann in Pakistan, ich zurückkam, hatte ich das Gefühl, dass dieser Schwarzmarkthandel, das war ja alles kriminell. Wir wussten ja, dass es kriminell war. Aber das hatte keinen gesellschaftlichen Schatten hinterlassen. Wäre irgendeiner von denen Kindesverführer gewesen, das hätte der nie loswerden können. Aber Schwarzhändler gewesen zu sein, ist eine Sache, zu der man stolz ist, die man erzählt. Und gute Geschäfte gemacht zu haben, beweist noch, wie tüchtig man ist. Und eine von den Sachen, die ich mich erinnere, mein Onkel wurde dann entnazifiziert und die Entnazifizierungsakten hat ein anderer Amerikaner ihnen ins Haus gebracht und hat sie vor Ort verbrannt. Und meine Tante sagte, das war ein anständiger Kerl.
Walter Grunwald, 1939 geboren, den größten Teil seiner Kindheit und Jugend in Berlin verbracht, hier auch Architektur und Literatur studierte und 1968 im Büro von Star-Architekt Philip Johnson in New York arbeitet. Wofür stand Philip Johnson? Was war das für eine Architektur?
Philip Johnson ist einmal der berühmte Architekt, der mit Hitchcock zusammen dieses Buch geschrieben hat, Der internationale Stil. Er war Leiter des Architekturabteilung des Museum of Modern Art. Philip Johnson hat Architektur mit 40 studiert. Er hat für sich selbst das berühmte Glashaus gebaut. Er war mir gegenüber, ich muss sagen, extrem aufgeschlossen. Philip Johnson sprach Deutsch. Mhm. Philip Johnson hat 2 Jahre in Berlin gelebt, in den 30er Jahren. War ein begeisterter, soll ich sagen, Deutschland-Liebhaber, muss man sagen. Und da hatte er auch keine Probleme, den NS-Sozialismus gleich mitzuschlucken, weil die Deutschen ihre Industrie, ihre Flugzeuge, ihre Autos, ihre Brücken, er war sowas von hingerissen.
Und er war hingerissen von Deutschland. Waren Sie hingerissen von Amerika, von New York, von den Wolkenkratzern, die Sie sahen?
Ich bin 1964 nach New York gekommen. Ich wollte nach New York, weil das war für mich der Puls der Welt. Und als Architekt, Bauhaus trainiert, wir hatten ja nichts anderes, waren Wolkenkratzer für mich, Mies van der Rohe für mich, das ist, woran man sich orientiert. Und ich wollte in New York sein und zu der Zeit, ich als Westberliner, hatte auch von den Amerikanern ein Idealbild, was man heute gar nicht mehr so emotional nachvollziehen kann, wie das gewesen ist.
Nämlich welches?
Das waren die, die uns die Demokratie gebracht haben. Das waren die, die mit dem Nationalsozialismus bei uns aufgeräumt haben. Das waren die, die im Gegensatz, es gibt ja immer das Gegenbild, nicht? Wir haben ja Gott sei Dank die Sowjets hier gehabt, damit es ein Gegenbild gibt. Und es waren ja nicht nur die Sowjets, es waren ja auch die Franzosen als Gegenbild. Also in der französischen Zone haben die Leute mehr gehungert als in der sowjetischen Zone. Das ist in Vergessenheit geraten. Aber für mich, nach Amerika zu gehen, war ein Lebenstraum. Wobei ich sagen muss, ich bin nach Amerika gegangen für ein Jahr, weil ich Stahlbau und so weiter machen wollte. Es sind 6 Jahre draus geworden. Ja. Und ich habe dort alles gemacht, nur kein Stahlbau.
Es war natürlich genau die Zeit des Vietnamkriegs. Es war die Zeit der Ermordung von Martin Luther King. Wie hautnah haben Sie das alles mitbekommen? Oder hatten Sie gar keine Zeit, weil Sie so involviert waren in Architektur?
Nein, ich würde sagen, ich war so involviert in dem, was geschah, dass ich auch noch Architektur an der Seite erledigt habe. Weil das war eine Zeit, da gibt es mehrere Ebenen. Also die eine Ebene, die politische Ebene ist, ich bin nach New York gekommen als Berliner, als Europäer. Ich war kein Deutscher. Deutsch war man nicht. Und in New York, das kann man sich vorstellen, wurde ich schon im Büro nicht als Berliner, sondern als Deutscher angesprochen. Warum? Weil das Büro natürlich sehr viele Juden hatte. Und für die war ich der Deutsche. Die Rolle muss man erstmal lernen zu akzeptieren. Auf der einen Seite in Amerika überall die Flagge. Bei uns hat es nie eine Deutschlandfahne irgendwo gegeben, vielleicht hinter dem Präsidententisch, aber sonst auch nicht. Das heißt, es war eine total andere Atmosphäre. Den Vietnamkrieg fand ich von Anfang an abstoßend, weil ich wiederum, positives Amerika-Bild, Nürnberger Gerichtsurteile, das Gewissen, nicht der Befehl. Und ich muss sagen, das ist vielleicht in der Forschung noch mal ein Thema. In der Friedensbewegung der USA waren, wie ich, viele, viele Deutsche ganz vorne in der ersten Reihe.
Wie haben die jüdischen Kollegen Sie spüren lassen, dass Sie der Deutsche waren? Also wurden Sie in Haftung genommen für das, was im Zweiten Weltkrieg geschehen war, für den Holocaust?
In der Zeit wurde man als Deutscher für alles in Haftung genommen. Ich habe, als ich nach New York gegangen bin, einen Fragebogen mit 132 Fragen ausfüllen müssen, wo ich angeben musste, in welcher NS-Organisation war ich als Kind. 6 Jahre, alles war vorbei. Aber davon nehmen die Amerikaner überhaupt keine Notiz. Und wenn dein Vater nicht den Gashahn aufgedreht hat, dann stand er doch aber daneben. Das heißt also, das Bild des Verbrechens war auf solche Bilder reduziert, dass jede Diskussion lange gedauert hat, bis sie ein Niveau erreicht hat, mit dem man sich als Person einbringen konnte.
Konnten Sie die Bilder brechen? Konnten Sie die Bilder korrigieren durch diese Gespräche?
Ja, ich denke, ich konnte sehr viele Bilder korrigieren. Und ich bekam dann den Titel, wenn ich vorgestellt wurde, in jüdischen Kreisen, das ist ein guter Deutscher. Und ich habe mich immer dagegen verwahrt, sage ich, nein, ich bin ein Deutscher. Mhm. Wer hier gut ist, das entscheiden andere.
Welche Aufgaben haben Sie übernommen, Walter Grunwald, als Architekt in New York?
Für Philip Johnson, das waren ja nur knapp drei von den sechs Jahren. Bei Philip Johnson muss ich einfach sagen, weil es natürlich der Höhepunkt des ganzen Aufenthalts war, war ich in einer extrem privilegierten Position. Ich als Deutschsprechender brauchte mich bei Philip Johnson nicht anzumelden. Ich bin an den Sekretärinnen und so weiter vorbeigegangen. Ich gehe jetzt rein.
Das mögen Sekretärinnen nicht.
Das mögen Sekretärinnen überhaupt nicht. Aber die Sekretärinnen wussten, dass Philip das sehr schön findet, wenn ich reinmarschiere. Und die Distanz und die Nähe war für viele Amerikaner sehr ungewöhnlich, weil ich habe Philip Johnson nie anders angesprochen als Sir. Nicht mit Vornamen, nicht mit Dr. Johnson. Ich habe ihn nur Sir genannt. Und das war auch offensichtlich die richtige Form, mit ihm umzugehen, weil er war so weit gesellschaftlich und so weiter. Über einen war einfach lächerlich, ihn in irgendeiner anderen Form anzusprechen. Aber mir gegenüber hat er erstmal Aufgaben erteilt, an denen ich arbeiten durfte, mit einer Freiheit, die ich bis dahin in Amerika nicht erlebt hatte. Und ein Höhepunkt war, eines Tages legte er mir für Fort Worth in Texas einen Plan vor für einen innerstädtischen Park. Amy Carter wollte den finanzieren. Da hatte die Amy Carter Foundation 6 Cityblocks aufgekauft. In der Mitte bauen wir ein Convention Center und einen Park. Und da gehen die Grundstückspreise hoch und dann wird sich das schon bezahlt machen. Und er hatte einen Entwurf dafür und auch ein Modell. Wir hatten in der Werkstatt ein Büro ein Modell und stellte mir das Modell hin. Und sagte, ich sollte daran arbeiten. Und das war ein Donnerstag oder Freitag. Ich bin am nächsten Tag nach Fort Worth geflogen und habe mir die Stelle angesehen. Klasse. Und habe entschieden, no sir, not this one, den Entwurf nicht. Und ich bin zu der Zeit sehr viel in Catskills gewandert und es ist so ein Schichtengebirge. Und ich habe gesagt, nein, ich mache einen Wassergarten an der Stelle, wo jede Form, wie man Wasser ausdrücken, repräsentiert wird. Und das habe ich gemacht und dann habe ich daran gearbeitet und habe zu Hause heimlich ein Modell gebaut. Und dann irgendwann hat Johnson zu mir gesagt, Walter, wo? Was ist eigentlich mit meinem Entwurf? Bist du nicht weitergekommen? Und dann habe ich, doch, nächste Woche bringe ich es und dann können wir es gern besprechen. Und dann bin ich das Modell zu Hause fertig gemacht, bin zu ihm reingegangen, habe das Modell, das völlig anders war als das erste, was er mir gegeben hat, auf den Tisch gestellt. Und er guckt auf das Modell, guckt mir in die Augen, guckt auf das Modell, guckt mir in die Augen, guckt nach oben und sagt, so machen wir es.
Sie haben, um noch mal kurz auf das Buch zurückzukommen, das Buch Gehungert haben wir nicht Ihrer Frau Mary Tipton Rose gewidmet. Ja. Haben Sie die eigentlich in New York kennengelernt?
Ja.
Und da waren Sie, weil Sie gerade sagten, ich war zu Hause, da saß auch schon Mary Tipton Rose und wartete auf Ihren Walter.
Ja.
Okay. Nachdem Walter Grunwald heute unser Gast bei Deutschlandfunk Kultur als junger Architekt mehrere Jahre in New York gearbeitet hatte, zog er von da nach Pakistan weiter, weil ihn die UNO für ein Entwicklungsprogramm einsetzte. Was gab es da zu tun für Sie?
Erstmal, ich bin nach Pakistan gegangen, weil ich aus New York weg musste wegen meiner Anti-Vietnam-Aktivitäten. Der FBI bedrohte mich mit Ausweisung, wenn ich meine politischen Tätigkeiten nicht einstellen würde, da ich aber zu der Zeit...
Was haben Sie denn gemacht?
Oh, ich habe Architekten organisiert, die nicht organisierbar sind. Und ja, ich hatte, ja, ich glaube 1500 Architekten waren es und wir die mit Demonstrationsgenehmigung die Fifth Avenue runtergezogen mit 1500 schwarzen Fahnen.
Angeführt von Walter Grunwald?
Angeführt von Walter Grunwald. Und ich hatte eine Heidenangst auf diese Demonstration, weil die Bauarbeiter von den Gerüsten uns mit Steinen beschmissen haben. Und ja, ich bin dann gegangen. Ich habe gedacht, nein, bevor die mich ausweisen, gehe ich lieber, dann kann ich wiederkommen. Und aber wenn man in New York 6 Jahre gelebt hat und nach West-Berlin kommt, dann kann ich auch in irgendein Dorf ziehen. Das ist nicht mehr... wo mein Puls ist. Und da habe ich gesagt, nein, ich muss was ganz anderes dazwischen machen. Und dann bin ich zur UN gegangen und die hatten dieses wunderbare Projekt, glaubte ich wunderbar, Stadtplanung und Architektur als Architekt und Stadtplaner in Karachi. In Karachi. Mhm. Und als ich dann dort ankam, stellte sich heraus, dass das ein Projekt war, das von einem amerikanisch-tschechischen Planungsteam bearbeitet wurde. Und ich als Deutscher, ein Holländer und ein Belgier, wir waren die Foreign Experts, die dieses Team zu beaufsichtigen hatten, dass die im Sinne der pakistanischen Regierung arbeiten. Und wir drei waren so in Konflikt mit dem Projekt und wie es gehandhabt wurde, dass wir unsere Arbeit natürlich erfüllt haben. Wir mussten ja auch Lehre betreiben für die pakistanischen Angestellten, Mitarbeiter und haben in unserer Freizeit hinterher ein Alternativprojekt entwickelt. Also wir hatten zum Schluss, als die Projekte vorgestellt werden, zwei Projekte. Eins war das Projekt von uns drei Foreign Experts und das andere war von dem Planungsteam. Und es war mit einer riesen Kommission.
Welches ist denn durchgeführt worden? Natürlich Ihres.
Das ist natürlich richtig.
Was für eine dumme Frage.
Ja, nein, und was stand, hätte ich es sagen müssen, das hätte angeberisch geklungen.
Und was stand dann da in Karachi? Was war Ihre Idee?
Ist eigentlich im Wesentlichen, was auch heute noch ein städteplanisches Problem ist, es werden Wohngebiete gebaut ohne Infrastruktur. Es werden Arbeitsplätze gebaut ohne Infrastruktur. Die Wohngebiete für die einkommensschwachen Arbeiter sind viel zu weit weg von den Arbeitsplätzen. Die Wohngebiete werden dorthin gebaut, wo topografische oder andere Mängel sind, wo die Wohlhabenderen, die über ihr eigenes Leben bestimmen, niemals hinziehen würden. Und muss man sagen, Karachi ist im Wesentlichen im Besitz der pakistanischen Armee. Weil Pakistani ist ein Drehkreuz der Kriege. Da war das Rückzugsgebiet von Montgomery, als es klar war, dass Rommel siegt, hat er dann doch nicht. Und dann der Krieg zwischen in Nordkorea Krieg wieder. Also immerzu war ein Krieg und jeder hat einen Flughafen gebaut. Und an der Stelle, wo wir wohnten, ist sozusagen zwischen drei Flughäfen. Und dann brach ja der Krieg zwischen Ostpakistan, Westpakistan, Indien aus. Und die drei Flughäfen wurden bombardiert und wir saßen in der Mitte. Ich war der einzige Experte, der wusste, wie man in Bombenangriffen sich zu verhalten hat. Und die Leute, wäre dann von der UN und so weiter, waren bei mir und die saßen in meinem Haus. Ich war der Einzige, der kein Haus hatte, sondern eine Wohnung gemietet hatte, aber in einem Haus, wo die Korridore in Terrazzo waren. Wir haben also in den Korridoren gesessen und gesagt, wenn hier ein Treffer kommt, ist die einzige Stelle, wo es uns erspart bleibt.
Wie kam das, dass Sie einen Diplomatenpass hatten zu der Zeit?
Wir als UN auf der Ebene, wo wir waren, hatten Laissez-Passer. Das ist ein Diplomatenpass, den die UN ausstellt. Also ich bin auf den UN-Pass dann gereist und an allen Zollkontrollen und allem vorbei. Und ja, also es ist eine extrem privilegierte Position.
Auch finanziell extrem privilegiert, ganz offensichtlich, denn Ihnen war verboten worden, über Ihr Gehalt zu sprechen.
Ja, wir durften als UN-Angestellte nicht untereinander und nicht den Pakistanis schon gar nicht über Gehälter sprechen. Aber natürlich wird darüber gesprochen, vor allen Dingen, man recherchiert immer, wer über einem ist, wie viel der eigentlich kriegt. Und in meinem Falle war das eine verblüffende Erkenntnis, denn ich verdiente so viel als knapp 30-Jähriger, wie der pakistanische Planungsminister, jedenfalls das veröffentlichte Gehalt über die anderen kleinen Privilegien, die er hatte, verfügte ich nicht und wollte ich auch nicht.
Auf diese Zeit in Pakistan folgten viele, viele Landartprojekte, Schlosssanierungen, Neubauten überall in Deutschland. Und dennoch war die Zeit in Karachi in Pakistan der Auslöser für Ihr Buch. Inwiefern?
Hunger. Ich habe vorhin beschrieben, was für Privilegien ich hatte. Und ich sitze da und interviewe Leute, die würden bei uns alle als Magersüchtige durchgehen. Das heißt also, ich habe dort wirklich erlebt, was Hunger ist und habe auch für meine eigene Sprache den Unterschied. Ich habe Hunger und ich hungere. Es sind Welten dazwischen. Und als dann ich nach Deutschland zurückkam und ich diese Interviews machte, da hatte ich noch gar kein Buchprojekt oder so. Ich dachte nur einfach, die Familie verschwindet und die Kontakte verschwinden. Ich will die Interviews machen. Und als meine Tante, die vorhin beschriebene Szene, wir sitzen am Kaffeetisch und sagt, gehungert haben wir nicht, in einem Modekleid von Horn, fand ich das so obszön, dass ich gedacht habe, A, ich mache ein Buch, B, das ist der Titel.
Hamsterfahrten, Schwarzmarkthandel und die Besatzungspolitik der Alliierten, das gehört zur Familiengeschichte von Walter Grunwald. Fotografie, Städteplanung und Denkmalpflege gehören zu ihrer beruflichen Karriere. Und da natürlich auch ganz sicher Ihre Handschrift beim Wiederaufbau der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar. Da hatten Sie 2004 schon den Wettbewerb für die Sanierung gewonnen, als das Gebäude dann in Brand geraten ist. Wo waren Sie, als dieser Brand passierte?
Ich war nicht vor Ort, ich war in Berlin und das war am Wochenende und ich kriegte morgens um 6 einen Anruf von meiner Sekretärin und sie sagt, die Anna-Amalia brennt. Wie bitte? Die Anna-Amalia brennt. Haben die mit Wasser gelöscht? Dass ich diese Frage gestellt habe, hat sie mir Wochen später, als ich sie mal gefragt habe, ich war so geschockt von dem Anruf, was habe ich eigentlich gesagt? Ich bin dann nur einfach zum Zug gerannt, habe den nächsten Zug genommen, bin nach Weimar gefahren. Da war gerade die Pressekonferenz im Gange und bin dann anschließend mit dem Präsidenten der Stiftung, wir waren die beiden Einzigen, die während der Löscharbeiten ins Gebäude durften und haben da gestanden und haben geheult.
Ja. Haben Sie dafür gesorgt, dass viele Bücher noch gerettet werden konnten? Also nicht nur geheult, sondern auch geholfen?
Nein, was ich geholfen habe oder was wir geholfen haben, war eine Entdeckung, die wir am Abend vorher gemacht haben. Wir waren dabei, Holzschutzuntersuchungen zu machen, zu sehen, ob die Balkendecke dort oben im Dach trägt. Mhm. Und hatten dafür Bohrungen gemacht. Und dabei haben wir festgestellt, dass es eine Renaissance-Decke ist. Das wusste keiner. Alle dachten, es sei eine Barockdecke, weil das im Barock umgebaut ist. Aber nein, dort oben war noch die originale Renaissance-Decke drin. Das ist eine Mann-an-Mann-Decke. Da liegt ein Balken am anderen, nicht wie heute im Abstand von 80 cm und irgendwelche Füllungen dazwischen. Und das heißt, eine Mann-an-Mann-Deckung. Als es war, war ich so begeistert. Ich rufe unseren Statiker an und sage, schicke ihn das. Der Holzschütze hat gerade rausgefunden, dass da oben eine ganz andere Decke drin ist. Und er sagt, das ist ja toll. Naja, müssen wir mal sehen, was wir damit machen. Er ist in einem Restaurant, kommt aus dem Restaurant raus in Weimar und der Himmel ist rot. Die Anna-Amalia brennt. Er hat die Skizze in der Tasche und im Kopf, geht zum Brand und spricht mit dem Brandkommandanten und der hatte alle Leute rausgescheucht, ja, die dort Bücher retteten, weil das konnte er nicht übernehmen, dass sie oben durchbrennt und ja, so klar weiter. Und er sagt zu dem Brandkommandanten, ich bin der Statiker von dem Gebäude, es ist eine Mann-an-Mann-Decke dort oben drin und die braucht mindestens 1,5 Stunden, bis sie durchbrennt, mindestens. Und daraufhin hat dieser Kommandant
deshalb konnte
den
so viel
Mut
noch gerettet werden,
die Leute wieder reinzulassen.
Ja.
Und dann entstand diese Menschenkette und all diese Dinge, die man kennt.
Also extrem viele Bücher konnten wirklich gerettet werden, dank
dieser Kenntnis, ja, die wir am Abend vorher hatten.
Und dann haben Sie mit dem Wiederaufbau begonnen, natürlich mit vielen anderen zusammen, mit vielen anderen Architekten, mit vielen anderen Statikern, mit unglaublicher Akribie und Sorgfalt, vom Bücherturm bis zum neuen Sonderlesesaal. In welchem Raum sind Sie da besonders gerne, Herr Grunwald?
In der Bibliothek? Kann ich nicht sagen. Der Sonderlesesaal ist total mein Entwurf. Also fürs Ego ist das ganz schön. Aber
beschreiben Sie den mal bitte. Das ist der mit dieser tollen Wendeltreppe, oder?
Nein, das ist der Bücherturm. Das wäre der nächstbeste Raum. Und dann kommt der barocke Raum, den wir alle kennen. Eigentliche Saal, Büchersaal. Der Bücherturm ist dieser wunderbare Raum. Das ist der älteste Teil des Schlosses. Es ist ein Renaissance-Geschützturm gewesen. Das ist der Zeitpunkt am Anfang des 16. Jahrhunderts, wo die Geschütze auf den Turm gestellt werden. Bis dahin wurde von der Erde geschossen. Das ist natürlich eine völlig andere Konstruktion, weil die einen Rückschlag haben, wie wir wissen. Das ist ein sehr solides Ding. Und das war aber nicht interessant, bis dann der Herzog für diesen Raum sich entschieden hat, dort seine Militärbibliothek einzurichten. Und das ist das schönste Teil von der ganzen Bibliothek, weil dort noch die Bücher an den Originalstellen mit der Originalsignatur stehen. Die sind nicht nach einem modernen bibliothekswissenschaftlichen Gesichtspunkten sortiert, sondern es ist die Originalbibliothek. Und in dieser Bibliothek als Militärinteressent sind 12 Modelle von allen Festungen, die damals verteidigungstechnisch interessant waren. Mhm. An denen wurden die Kadetten ausgebildet. In dem Bücherturm ist eine Globen- und Himmelsglobensammlung. Da knien sie nieder. Das ist unglaublich. In dem Bücherturm gibt es einen eingelassenen Schrank einer unglaublichen Münzsammlung. Das heißt also, das ist eine Welt für sich. weg von der Bibliothek, die wir alle kennen und die 100-mal, 1000-mal beschrieben worden ist, eine ganz eigene Welt. Und wenn Sie da ein Band von Piranesi aus dem Regal nehmen dürfen, das aufschlagen, dann sehen Sie, dass Piranesi anders ist, als wir ihn überall sehen. Ein Druck ohne Mittelfalte? Unglaublich.
Sagt der Architekt Walter Grunwalds, der auch immer sagt, unterschätzen Sie nie die Intelligenz des Materials. Ganz kurz noch zum Architekten. Was bedeutet dieser Satz? Unterschätzen Sie nie die Intelligenz des Materials.
Das ist ein Zitat. Das stammt von dem Statiker, als ich studiert habe. Er hatte den Auftrag, die Gedächtniskirche kaputt zu rechnen, weil die weggerissen werden sollte für eine andere Form der Stadtplanung da. Und eines Tages, wir waren alle dagegen, dass sie abgerissen wird. Wir wollten diesen Turm erhalten. Und eines Tages kam er in die Vorlesung und sagte, den Turm rechnet mir keiner kaputt. Aber Sie müssen sich merken, unterschätzen Sie nie die Intelligenz des Materials. Ein Turm trägt anders, als ich es Ihnen beibringen kann.
Und das haben Sie sich gemerkt?
Das habe ich mir gemerkt, ja.
Herr Grunwald, das Buch Gehungert haben wir nicht, ist einerseits Ihre Familiengeschichte, die Sie aufgearbeitet haben, aber natürlich auch Zeitgeschichte. Warum war Ihnen das so wichtig, mit 80 Jahren nochmal richtig in die Zeitgeschichte reinzugucken?
Weil ich denke, diese Schwarzmarktgeschichte erklärt sich nur aus der Zeit. Und die Zeit, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, wie man gelebt hat unter Militärregierung, unter Besatzungsrecht. Und diese Bezüge müssen einfach klar gemacht werden. Die Deutschen konnten zu dieser Zeit nichts selbstständig machen. Es wurde alles regiert und es wurde nicht regiert von Zivilregierungen, sondern von 4 Militärregierungen. Also die Kompetenz von Militärregierungen kann man weltweit betrachten und die war in Berlin kein Stück besser. Und deswegen ging es den Leuten 1945 am Ende des Krieges mit Verlaub nicht so schlimm wie 46, nicht so schlimm wie 47. Es wurde immer schlimmer. Und dann kommt ganz plötzlich die Blockade und Fraternisierungsverbot besteht noch, Zensur besteht noch. Und plötzlich wurden die Berliner zu den Helden im Roten Meer, die unter Besatzungsrecht die Freiheit verteidigen und unter Militärregierungen zeigen, was Demokratie ist.
Was ist Ihnen durch dieses Buch klar geworden heute, was Sie als Junge gar nicht begreifen und nicht verstehen konnten?
Ach, ich glaube, wir hatten gar nicht das Bestreben, irgendwas zu verstehen. Wir wollten essen und waren insofern ganz normale Kinder. Meine Hauptbeschäftigung als Jugendlicher, so mit 12 bis 14, 15, war in Ruinen zu klettern, um Kupferrohre und Bleirohre rauszuholen, weil der Koreakrieg tobte. Und es war ein hoher Preis dafür.
Jetzt haben Sie wieder Tränen in den Augen. Ich war bei Ihrer Lesung dabei, da haben Sie sofort am Anfang schon Tränen in den Augen gehabt. Und ich habe mich gefragt, wie sind Sie eigentlich umgegangen mit der Wucht dieser Erinnerungen? Da kommt ja so viel hoch. Wie haben Sie das geschafft? Haben Sie sich einfach mal hingesetzt und geweint und dann wieder weitergeschrieben, weil Sie gedacht haben, das muss raus und das muss für die Nachwelt erhalten bleiben?
Es ist sehr schwierig, ein solches Buch zu schreiben, ja, wenn einerseits die Familie und das ganze Netzwerk von Leuten im Zentrum steht, die man will nicht darüber lügen, man will aber auch niemanden desavouieren. Und ich wollte eben meinen Vater und meine Mutter und meine Tanten nicht anders darstellen, als ich sie erlebt habe und als sie nach meiner Meinung auch waren. Und das musste ich dann einfach in die Zeitgeschichte einbinden, weil es sonst gar nicht erklärbar ist, finde ich. Und ich habe viel geweint.
Ein Mensch, der so kreativ ist wie Sie, der bleibt das auch nach seinem 80. Geburtstag. Im Augenblick sind Sie dabei zu töpfern. Ich danke Ihnen sehr für diesen Besuch und ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Töpfern und bei allem weiteren Schaffen, Walter Grunwald. Danke, dass Sie bei uns waren im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.